Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Herzlich willkommen aus dem trüben Warschau am Montag, sagt Ihnen Joachim Ciesierski. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist das politische Thema der letzten Tage. Der ehemalige Ministerpräsident Mateusz Morawiecki verlässt gemeinsam mit 44 Abgeordneten die konservative Partei Recht und Gerechtigkeit. Die Spannungen hatten sich zugespitzt, nachdem der Vorsitzende Jarosław Kaczyński den früheren Bildungsminister Przemysław Czarnek als Kandidaten der Partei für das Amt des Ministerpräsidenten bei der Parlamentswahl im kommenden Jahr nominiert hatte. Czarnek gilt als Vertreter eines nationalkonservativen und europaskeptischen Kurses. Morawiecki kündigte inzwischen an, eine eigene Partei gründen zu wollen. Außerdem berichten wir über den deutsch-polnischen Schüleraustausch.
Da fragt man sich, ist das noch interessant, für einen deutschen Jugendlichen nach Polen zu kommen?
Und wir sprechen über Friedrich II., der in Polen als Totengräber der Republik Polen-Litauen gilt.
Einen sehr herablassenden Blick auf Polen, und in dem Kontext entsteht auch dieser Begriff der polnischen Wirtschaft, also als eine negative, hygienisch unsaubere, nicht fortschrittliche, rückständige Wirtschaft.
Warum ein renommiertes Fachbuch über den preußischen König dennoch jetzt auf Polnisch erschienen ist, hören Sie ebenfalls in dieser Sendung. Bleiben Sie dran. Zuerst die wichtigsten Meldungen des Tages. Mit einer militärischen Ehrenappelle ist im Warschauer Stadtteil Żoliborz der Untergrundsoldaten des Verbandes Żywiciel gedacht worden. Die Gedenkfeier fand wenige Tage vor dem 82. Jahrestag des Warschauer Aufstands statt. In Żoliborz hatten die Kämpfe am 1. August 1944 bereits mehrere Stunden vor dem offiziellen Beginn des Aufstands um 17 Uhr begonnen. An der Zeremonie nahmen ehemalige Aufständische, Veteranenverbände, Pfadfinder sowie zahlreiche Einwohner der Hauptstadt teil. Der ehemalige Kämpfer Jakub Tomasz Nowakowski vom Verband Żniwiarz bezeichnete den Aufstand trotz seiner militärischen Niederlage als moralischen Sieg. Die Verteidigung des Stadtteils dauerte bis zum 30. September 1944. In Polen wird heute an den 120. Geburtstag von Jerzy Giedroyc erinnert. Der Gründer des Literarischen Instituts und langjähriger Chefredakteur der in Paris erscheinenden Zeitschrift Kultura gilt als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der polnischen Immigration nach dem Zweiten Weltkrieg. Giedroyc wurde am 27. Juli 1906 im damaligen Minsk geboren. Bereits in den 30er Jahren beschäftigte er sich intensiv mit den politischen Entwicklungen in Osteuropa, insbesondere in der Ukraine und Russland. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs diente Giedroyc in der polnischen Armee im Nahen Osten. 1946 gründete er gemeinsam mit Józef Czapski und anderen Immigranten in Rom das Literarische Institut, das bereits ein Jahr später nach Maison Lafitte bei Paris verlegt wurde. Dort entstand die Exilzeitschrift Kultura, die zu einem der wichtigsten Foren des unabhängigen politischen und intellektuellen Denkens der polnischen Immigration wurde. Historiker bezeichnen das Redaktionshaus in Maison Lafitte als die inoffizielle Botschaft eines freien Polen. Bis zu seinem Tod im Jahr 2000 leitete Giedroyc das Literarische Institut und die Zeitschrift Kultura. Belarus hat den Streit um den polnischen Grenzzaun vor die UNESCO gebracht. Auf der Sitzung des Welterbekomitees im südkoreanischen Busan warf ein Vertreter des belarussischen Umweltministeriums Polen vor, mit der Grenzanlage das Ökosystem des zum UNESCO-Weltnaturerbe gehörenden Białowieża-Urwalds zu gefährden. Polen weist die Kritik zurück. Die rund 5,5 Meter hohe Grenzbarriere wurde nach Beginn der Migrationskrise im Jahr 2021 errichtet. Die Regierung in Warschau begründete den Bau mit dem Schutz der EU-Außengrenze. Polen sowie die EU werfen Belarus und Russland vor, Migranten gezielt an die Grenze zu bringen, um Druck auf die Europäische Union auszuüben. Warschau spricht von einer hybriden Attacke. Die Auswirkungen des Grenzzaunes auf den Białowieża-Urwald beschäftigen die UNESCO bereits seit mehreren Jahren. Die Europäische Zentralbank hat Entwürfe für die neuen Euro-Banknoten vorgestellt und eine der bekanntesten Polinnen Europas könnte künftig Millionen Menschen täglich begegnen. Maria Skłodowska-Curie ist auf den Vorstegen für den neuen 20-Euro-Schein zu sehen. Zur Auswahl stehen zwei Designreihen, eine mit Europas Natur und eine mit bedeutenden Persönlichkeiten der europäischen Kulturgeschichte. Wer künftig auf den Banknoten zu sehen sein wird, können die Bürgerinnen und Bürger der EU bis zum 21. September mitentscheiden. Die endgültige Entscheidung soll Ende 2026 fallen. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. In den vergangenen Wochen haben wir anlässlich des 35-jährigen Jubiläums des Deutsch-Polnischen Jugendwerks den Jugendaustausch aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Aus der Sicht der Organisation und der Menschen, die ihn täglich gestalten. Diesmal sprechen wir mit Anna Malinowska. Seit mehr als 20 Jahren begleitet sie Lehrkräfte bei Austauschprojekten und erlebt dabei, wie sehr sich der Schüleraustausch verändert hat. Ist er für junge Menschen heute noch genauso attraktiv wie vor 20 Jahren? Und was braucht es, damit solche Begegnungen gelingen?
Seit 20 Jahren leben Sie schon in Polen wieder, aber Sie sind weiterhin aktiv im Bereich Polen, Deutschland. Sie unterstützen oder Sie fördern den deutsch-polnischen Schulaustausch.
Ja, also die 20 Jahre in Deutschland, die haben mich geprägt. Ich bin in einem Alter von 22 Jahren aus Polen rausgefahren und meine Persönlichkeit hat sich daraus kristallisiert. Die 20 Jahre haben sehr viel mitgebracht, sehr viel Positives. Und ich wollte etwas mitnehmen aus Deutschland nach Polen, was mich weitertragen wird. Und auf diese Weise habe ich meine Freundin mitgenommen oder sie überredet, dass wir deutsch-polnischen Jugendaustausch machen werden. Und das waren Jugendliche im Alter von 12, 13 Jahren. Also hat das Ganze angefangen. Das waren die ersten Projekte. Danach habe ich Projekte in Kreisau, das ist internationale Begegnungsstätte. Da habe ich organisiert, das hat auch so 4 Jahre gedauert. Und seit 20 Jahren jetzt hier in Polen mache ich Veranstaltungen, Fortbildungen, Fachfortbildungen für deutsche und polnische Lehrer, die überlegen, wie sie seinen Austausch machen können. Für den Anfang gebe ich Ratschläge, aber auch für diejenigen, die schon seit lange dabei sind und die Puste bei ihnen etwas raus ist. Ne? Also es kommt eine Routine, die auch sehr hilfreich ist, aber teilweise ist das auch dann nicht anstrebend. Man braucht etwas als Impuls, als eine Idee für den Weg. Und das mache ich auf diesen Fachseminaren, die ich nicht unbedingt jetzt, ich organisiere sie, ich denke mir das aus. Aber Prälegenten, also Referenten, bekomme ich in jedem Bereich dann neu. Auf diese Weise kommen so 2 Fortbildungen im Jahr. Und das mache ich als so verlängertes Arm für das DPJW. Ich denke mir die Idee aus, das Thema, suche Prälegenten, Referenten und reiche meinen Antrag bei DPJW. Und DPJW unterstützt mich finanziell dann dabei.
Was bringen Sie den Lehrern bei?
Also ich kann sie nicht finanziell unterstützen. Ich kann sie unterstützen, indem dass ich ihnen weitergebe, das, was ich selber gelernt habe zu schätzen. Das heißt, dass man das, was man im Leben macht, dass das wirklich Spaß macht. Egal, ob man jetzt Journalistin ist, ich bin auch Journalistin, das muss Freude machen, das muss Freude bereiten. Wenn ich zu etwas gezwungen werde, wenn ich einen Austausch organisieren muss und dann sage ich es schon wieder mit diesen Jugendlichen, die selber mich überfordern, was mit ihnen zu machen, das hat keinen Sinn. Das muss Freude bereiten, ansonsten soll man Finger davon lassen. Das Leben ist viel zu kurz. Was ich Ihnen noch gebe, ich gebe Ihnen die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch. Es ist ganz wichtig zu gucken,
wenn ich das schon anfange zu machen, wenn ich mein Leben dafür teilweise opfer, wie mache ich das am besten? Und ich sage immer, das Wichtigste bei einer Jugendbegegnung, internationalen Jugendbegegnung, ist der Kontakt, diese zwischenmenschliche Reaktion. Wenn ich einen guten Draht zu meinem Partner habe, dann überträgt sich das auf die Jugendlichen. Wenn die Jugendlichen sehen, dass da oben zwischen den Lehrern alles gut klappt, dann ist das schon die halbe Miete.
Ich möchte, dass Sie noch einen Rückblick auf die letzten 20 Jahre machen und mir sagen, wie sich das alles entwickelt hat oder vielleicht besser gesagt, wie sich das alles geändert hat. Der Schulaustausch, die Einstellung der Schüler, die Einstellung der Lehrer, der deutschen und der polnischen Lehrer.
25 Jahre sind das jetzt, wo das Ganze angefangen hat. Und ich war nicht dabei, als es den Anfang gab. Aber 20 Jahre, etwas über 20 Jahre, das ist schon auch lange Zeit. Meine ersten Projekte haben 2000 stattgefunden. Und ich muss sagen, das war eine ganz andere Welt. Ganz andere Welt. Das war noch interessant für beide Seiten. Denn wir haben nicht die Mobilität gehabt. Wir haben die Fremdsprachen nicht gekannt. Wir hatten die Social Media nicht gehabt. Und heute hat man eigentlich alle Möglichkeiten. Da fragt man sich, ist das noch interessant, für einen deutschen Jugendlichen nach Polen zu kommen?
Und umgekehrt.
Schön, dass Sie das bemerkt haben. Das werde ich auch sagen. Das Problem ist es, dass das nicht nur für den deutschen Jugendlichen an der Attraktivität verloren hat, sondern auch für die polnischen Jugendlichen. Denn die Welt steht ihnen offen. Sie sprechen Englisch. Finanziell steht Polen wirklich sehr gut. Also die wirtschaftliche Entwicklung, das ist ein Vorbild, nicht nur für Europa, aber für die ganze Welt. Ja, was kann man da noch anbieten? Das, was ich gesagt habe bei den kurzen Ansprache, wenn wir die Jugendlichen dazu gewinnen, aufeinander neugierig zu sein, dann haben wir einen Erfolg zu verschreiben. Wenn aber die Leute aufeinander nicht neugierig werden, wenn wir ihnen vielleicht in Aussicht stellen werden, dass sie was in Polen erleben werden, was es in Deutschland nicht gibt und umgekehrt, das hat kurze Beine. Also in beiden Ländern gibt es schon eigentlich alles. Deswegen ist die Aufgabe, auf Ihre Frage zurückzukommen, ist die Aufgabe für die Organisatorinnen und Organisatoren der deutsch-polnischen Austausches viel, viel schwieriger, als das zu meiner Zeit am Anfang war.
Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen und alles Gute.
Wir wechseln das Thema. Friedrich II. Gilt als Totengräber der Republik Polen-Litauen. Kaum verwunderlich, dass er in Polen kritisch gesehen wird. Dennoch ist ein renommiertes Fachbuch über ihn kürzlich in polnischer Übersetzung erschienen, unter dem Titel Fryderyk II. Wielki. Über die Hintergründe und die unterschiedliche Wahrnehmung des berühmten Herrschers hat Josefin Schwag mit den beiden Autoren Hans-Jürgen Bümmelburg und Matthias Barelkowski gesprochen.
Beginnen wir mal mit dem Namen. Und die Frage würde ich vielleicht zuerst einmal an Herrn Bümmelburg richten. Die unterschiedliche Wahrnehmung von Friedrich II. Spiegelt sich ja bereits in dem Namen wieder, also in seiner Bezeichnung. In Deutschland ist er als Friedrich II. Bekannt, aber auch als Friedrich der Große. Und auf dem polnischen Bucheinband lesen wir jetzt Fryderyk II. Wielki, also Friedrich II. Der Große, wird man das wahrscheinlich übersetzen. Was steckt hinter diesem Unterschied?
Ja, hinter dem Unterschied steckt natürlich schon eine grundsätzliche Einstellung gegenüber der Person Friedrich als preußischer Herrscher über 46 Jahre hinweg. Bereits zeitgenössisch ist international der Beiname der Große aufgekommen. Das heißt, das ist keine spätere Hinzufügung ausschließlich von Historikern, sondern bereits Zeitgenossen hatten die Wahrnehmung, dieser preußische König ist doch etwas Besonderes, auch aufgrund seiner vielfältigen Tätigkeit im Bereich der Kulturwissenschaften, als Musiker, als Schriftsteller, als Korrespondent mit französischen Aufklärern und so weiter. Also zeitgenössisch gab es bereits die Wahrnehmung, auch Friedrich der Einzige, auch diese Zuschreibung existierte, und im Deutschen hat sich sehr schnell dann durchgesetzt Friedrich der Große. Also die ältere deutsche Forschung spricht eigentlich ausschließlich von Friedrich dem Großen. Und Friedrich ist der letzte deutsche Herrscher, dem diese Zuschreibung der Große, wir kennen das ja aus anderen älteren Geschichtsschreibungen, zugebilligt wurde. Später gibt es das nicht mehr. Also niemand spricht etwa von Bismarck dem Großen. Es gab Versuche, den ersten Kaiser, Wilhelm dem Ersten, dem auch den Beinamen der Große zu verleihen. Das ist aber gescheitert, das hat sich gar nicht durchgesetzt. Und aus einer preußischen, russischen und deutschen Perspektive steckte da natürlich das Vorbildhafte der Friedrich-Figur dahinter. Also Friedrich als Begründer, als Aufbauer des preußischen Staates, als Schaffer eines Kulturstaates Preußen, als Feldherr, als derjenige, der die preußische Expansion Richtung Schlesien, Richtung Osten, Richtung Westpreußen auch begründete. Das war die Vorbildfigur und deswegen sind die deutschen Friedrich-Biografien, die es gibt, eigentlich bis zum Jahrestag vielleicht 2012, also 300. Geburtstag, durchweg positiv gehalten. Also es gibt kaum ältere Wahrnehmung, vielleicht Augstein, damaliger Spiegelherausgeber, Ausnahme, der hat 1968 eine Friedrich-Biografie geschrieben. Ansonsten sind die deutschen, die wissenschaftlichen Biografien sind eigentlich immer sehr positiv und wertschätzend.
Eine bedeutende und überwiegend positiv besetzte Figur, also aus deutscher Sicht. Wie sah bzw. sieht das denn jetzt in Polen aus? Wie nimmt man ihn dort wahr?
Auf polnischer Seite dominiert eigentlich in der älteren Geschichtsschreibung immer Friedrich Drugi. Man verweigert ihm diese Wielki-Zuschreibung und die Wahrnehmung, dass Friedrich in erster Linie jemand ist, der doch sehr zum Schaden der polnischen Staatlichkeit gehandelt hat, der die Teilung initiiert und damit eigentlich den Untergang der ersten polnischen Staatlichkeit ins Leben gerufen hat. Und von daher sehr unterschiedlich. Und der polnische Titel, der kam ja nicht von uns, den hat der Verlag sich überlegt. Also ich hätte im Polnischen auch für Friedrich Drugi nur plädiert und das Wielki weggelassen, aber Sie sehen schon, da gibt es ganz unterschiedliche Zuordnungen.
Vielleicht kann man es noch insofern ergänzen, dass es einen ganz pragmatischen Grund sicherlich auch gibt, ihn den Großen zu nennen, weil es eben in der deutschen Geschichte so oft den Herrschernamen Friedrich gibt, also Friedrich II. Gibt es mehrfach und wenn man jetzt einfach mal bei Google Friedrich II. Eingibt, dann kommt durchaus nicht nur zu Friedrich dem Großen etwas, sondern ganz, ganz viel anderes. Gibt man Friedrich den Großen ein, dann ist es schon klarer. Also dürfte ihm vielleicht sogar selbstbewusst gewesen sein, dass er sich mit so einem Beinamen dann irgendwie doch besser unterscheidet von anderen Herrscherfiguren gleichen Namens. Und in Polen, denke ich, dieser polnische Titel soll ja auch ein bisschen die Widersprüchlichkeit des Ganzen zeigen. Also er hat einerseits die Zahl hinterm Namen, die ihn noch nicht besonders macht und dann eben das Wielki, dann wissen auch in Polen sofort alle, wer gemeint ist. Währenddessen ohne Wielki ist es eben nicht der Fall. Es gibt eben dann immer auch pragmatische Gründe. Im Übrigen würde ich mal die These vertreten wollen, dass Friedrich schon zu seinen Lebzeiten sehr genau überlegt hat, wie er auf die Öffentlichkeit wirken kann, was ihm da dient und nutzt.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen genauer auf die Wahrnehmung in Polen eingehen. Denn dort war er ja kein Vorbild, im Gegenteil. Sein Verhältnis zu Polen war eher von Ablehnung geprägt, vielleicht sogar von Verachtung, könnte man sagen. Und er hat die Polinnen und Polen als Menschen dargestellt, die nicht zu seiner Idee von Europa gepasst haben. Was hatte er denn für eine Vision von Europa und warum haben die Polen nicht gepasst?
Man könnte das schon als einen ganz typologisch klassischen Konflikt zwischen dem aufgeklärten Europa und dem älteren, frühneuzeitlichen, teilweise barocken Europa auch auffassen. Also die Aufklärer hatten ja grundsätzlich die Vorstellung, wir sind etwas Neues, mit uns kommt die Zivilisation, mit uns kommt der Fortschritt. Und das verkörpert Friedrich sehr wohl auch. Und Polen wird von ihm wahrgenommen als Herrschaftsregion eines barocken, wenig herrschaftsfähigen Adels, der gar nicht in der Lage ist, eine vernünftige Herrschaft auszuführen. Also er hat ein sehr negatives Adelsbild, einen sehr herablassenden Blick auf Polen. Und in dem Kontext entsteht auch dieser Begriff der polnischen Wirtschaft, also als eine negative, hygienisch unsaubere, nicht fortschrittliche, rückständige Wirtschaft. Und dieses Schlagwort der polnischen Wirtschaft mit Blick auf den gesamten polnischen Staat, also eine Abkürzung dafür, die Polen sind eigentlich zur Herrschaft unfähig und sind an ihrem eigenen Niedergang selbst schuld. Das ist eigentlich das preußisch-deutsche Stereotyp des langen 19. und auch der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und wenn man mit älteren Deutschen spricht, findet man das noch heute. Interessanterweise ist es ja heute so, dass aktuell die polnische Wirtschaft sich auf einem großen Aufschwung befindet, ja auch irgendwann vielleicht sogar auf dem gleichen Niveau wie Deutschland Deutschland sich befinden wird. Also meine Studierenden kennen in der Regel polnische Wirtschaft nicht mehr, was ich auch ganz gut finde. Aber die ältere Generation, vielleicht auch gerade im Berlin-Brandenburgischen Raum, die kennt sehr wohl polnische Wirtschaften. Und von daher ist natürlich auch die polnische Wahrnehmung, das ist ein Herrscher, der uns verächtlich gemacht hat, der uns zu dem zur rückständigsten Nation Europas erklärt hat. Und von daher dieser kritische Blick auf Friedrich und der natürlich ein Stück weit sich trifft mit deutschen aktuellen Einschätzungen von Historikern, die sehr wohl auch doch die kritischen Seiten von Friedrich hervorheben.
Aber es beschränkt sich nicht nur auf Polen, diese negative Darstellung, und er hat auch genauso wahrscheinlich über die Sachsen gesprochen und über die Österreicher, die er überhaupt nicht leiden konnte, und über viele Leute, die ihm persönlich bekannt waren, die aus seinem Umkreis die übelsten Meinungen vertreten, ganz zu schweigen von seinem extrem negativen Frauenbild. Wenn man Sachen von ihm liest, dann fragt man sich schon, war das damals so üblich oder nicht? Also er musste sich natürlich auch immer positiv absetzen sozusagen, indem er eine Negativfolie präsentiert, vor der dann Preußen umso heller leuchtete. Aber falsch ist meiner Meinung nach zu sagen, er hätte sich nur negativ über Polen geäußert. Also er war schon sehr misanthropisch eingestellt und war schnell mit Beleidigungen zur Hand.
Jetzt interessiert mich natürlich noch, wie das heute aussieht. Friedrich lebte ja vor ungefähr 300 Jahren. Das liegt weit in der Vergangenheit. Welches Bild haben wir heute von ihm?
Nach wie vor gibt es eine gewisse Formation im deutschen Bildungsbürgertum, würde ich da fast sogar sagen, die so eine Friedrich-Verehrung pflegt. Das ist erstmal gar nicht despektierlich von meiner Seite gemeint. Ich finde das interessant, dass es immer noch historische Figuren gibt, die auch Neugier, Interesse, Begeisterung anregen können, dass man sich so eine Friedrich-Tabaksdose kauft oder solche Dinge. Das finde ich ja erstmal ganz positiv. Und ich glaube, es gibt eigentlich heute doch zumindest seit dem 300. Geburtstag in Deutschland ein sehr reflektiertes Bild. In Polen gibt es eigentlich eine zu geringe Wahrnehmung teilweise, denn er ist doch erheblich auch die architektonische Überreste verantwortlich. Er hat große Festungsbauten veranlasst in Graudenz, in Glatz. Er hat städtebaulich doch vieles auf den Weg gebracht, etwa die Neubegründung von Bromberg, Bydgoszcz, Kulm, Chemnitz hat er erheblich umgebaut. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, wo man in Polen auch stärker an ihn erinnern sollte. Und das stößt sich ein bisschen an eher so einem starken nationalen Geschichtsbild, das doch in der polnischen Geschichtsschreibung, in der polnischen Geschichtskultur dominiert.
Anzufügen ist natürlich noch, dass Friedrich ja einem Herrscherhaus entstammt, nämlich den Hohenzollern, und dass die gerade ganz groß in der Presse vertreten waren in den letzten Jahren im Zuge der Diskussion, der Auseinandersetzung, auch der juristischen Auseinandersetzung um einerseits die Rolle der Hohenzollern während der NS-Diktatur, andererseits um die sogenannten Rückgabeansprüche eben auf 1945 von den Sowjets und später der DDR enteigneten preußischen Güter. Und es zog sich viele Jahre hin, dass wirklich unglaublich viel in der Presse erschien. Es gab Heerscharen von Juristen, die damit beschäftigt waren, und gerade auch unter den Historikern gab es große Auseinandersetzungen darüber, wie denn nun die Rolle der Hohenzollern in der NS-Zeit zu bewerten ist. Erst kürzlich ist es zu einer Einigung gekommen zwischen den Hohenzollern und dem deutschen Staat, die nunmehr auf alle Ansprüche verzichten, und eine gemeinsame Stiftung wird begründet, sodass auch die Kunstgegenstände, Bilder, die Schlösser weiterhin der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und besichtigt werden können. Das wurde groß und breit berichtet. Allerdings ist mir aufgefallen, dass gerade in Polen darüber kaum was vermeldet wurde. Eigentlich schade, weil das doch noch so ein bisschen darauf hinweist, dass das keineswegs beendet ist. Und in dem Zusammenhang auch ironisch in vielen Zeitungen vermeldet wurde, dass den Hohenzollern nun die Tabakieren von Friedrich dem Großen, die übereignet wurden, sodass sie jetzt wieder Geld haben würden, wenn sie demnächst diese dann versetzen würden, um ihre Schlösser zu sanieren oder so, oder ihr Hauptschloss auf der Hohenzollernburg. Also es taucht dann immer in diesem Zusammenhang auch und zum Teil eben ironisch gebrochen, aber der Ruhm der Hohenzollern ist sicherlich großteils auf ihn zurückzuführen. Anhand der Diskussion wird eben auch deutlich, dass es die Vergangenheit sozusagen keineswegs abgeschlossen ist, weil eben intensivst darüber diskutiert wurde, wie denn nur die Rolle des Adels in der NS-Diktatur zu bewerten ist und wie mit dem Adel umzugehen ist, mit seinen angeblichen Ansprüchen und so weiter. Also es ist nicht so, dass das ein für alle Mal mit der Revolution von 1918 beendet war, sondern es zieht sich eben bis heute. Das finde ich eigentlich das Beachtliche. Und in Polen, wenn man das ein bisschen vergleicht, es gab ja auch in Polen eine Aristokratie mit großen Besitztümern, da spielt diese Diskussion meines Erachtens überhaupt keine Rolle. Die sind ja auch enteignet worden und soweit ich weiß, wird sowas nicht diskutiert.
In Krakau gab es ebenfalls mal Diskussionen, inwieweit die doch sehr wertvollen Bestände der Czartoryski-Bibliothek und auch weitere Kunstgegenstände nicht auch dem Zugriff der Familie unterliegen sollen. Da gab es eine ähnliche Diskussion, aber es ist meines Wissens die einzige polnische hochadelige Familie, wo es eine ähnliche Diskussion gab.
Jetzt haben wir gerade gehört, dass Friedrich in Polen sehr negativ wahrgenommen wurde, aus vermutlich nachvollziehbaren Gründen. Warum war es Ihnen dennoch oder vielleicht gerade deswegen so wichtig, dieses Buch nun auch auf Polnisch herauszubringen?
Also die polnische Übersetzung ist ein bisschen ein Zufallsprodukt. Ich habe das nach 2012 nicht so intensiv betrieben, weil es eigentlich ja polnische Darstellungen von Friedrich gab historisch. Also es gibt eine Arbeit von Stanisław Salmonowicz, eine ältere, die ist sicherlich in mancher Hinsicht, gehen wir deutlich darüber hinaus auch, weil wir auch stärker versuchen, doch die Quellen um Friedrich heranzuziehen. Aber ich hatte zunächst eigentlich nicht so die Wahrnehmung, dass wir die polnische Öffentlichkeit so sehr über Friedrich aufklären müssen. Deswegen habe ich mich nie so intensiv um eine polnische Übersetzung bemüht. Das Problem in Polen ist ja heute, dass wir haben eine jüngere Generation von polnischen Historikern, die ausschließlich mit Englisch als Wissenschaftssprache und Polnisch aufwachsen. Deren Kenntnisse über preußische Geschichte, über deutsche Geschichte ist doch oft sehr, sehr schmal. Also ich glaube doch, dass es in Polen auch ein wachsendes Bedürfnis gibt, auch die deutschen Publikationen zu Preußen und zur deutschen Geschichte zur Kenntnis zu nehmen. Also meine Wahrnehmung ist, dass ein Stück weit deutsche und polnische Historiker, deutsche und polnische Intellektuelle Rücken an Rücken stehen und sich wechselseitig kaum wahrnehmen. Auch in vielen aktuellen Diskussionen um Europa, die zukünftige Entwicklung einer europäischen Politik, nimmt man den Nachbarn kaum wahr. Und das ist ein generelles Problem. Also ich möchte auch in Polen Interesse für Deutschland wecken, für deutsche Geschichte. Es gibt ganz wenige junge polnische Historiker, Historikerinnen, die tatsächlich Deutsch lernen und Deutsch lesen können. Und ohne das kann man sich mit Friedrich schon kaum beschäftigen. Früher war es eben so, polnische Historiker konnten Deutsch, Deutsche konnten kein Polnisch, Polonika non liguntur. Das hat sich doch verändert, aber auch in Polen ist es inzwischen notwendig, an Nachwuchswissenschaftler zu appellieren, lernt doch ein bisschen Deutsch, sonst könnt ihr europäische Geschichte vergessen.
Haben Sie da eine bestimmte Zielgruppe? An wen richtet sich die Publikation?
Es ist schon ein Fachbuch, das sich vor allen Dingen an Historikerinnen und Historiker richtet. Wenn es auch andere lesen, umso besser. Aber ich fürchte, es wird ein sehr kleiner Leserkreis bleiben. Andererseits denke ich, es ist auch wichtig, einen Fachdiskurs aufrechtzuerhalten. Und dazu wollten wir beitragen.
Wir haben dieses Buch geschrieben in deutscher wie in polnischer Sprache auch, um das Preußen-Thema doch als gemeinsames deutsch-polnisches Thema stärker ins Bewusstsein zu bringen. Wenn Deutsche über Preußen reflektieren, nehmen sie oft die erhebliche Rolle Preußens für die Geschichte unseres großen östlichen Nachbarns, für die Geschichte von Polen gar nicht wahr. Also preußische Geschichte wird als innere, interne deutsche Geschichte oft erzählt. Und das ist so unbedingt zu korrigieren. Preußische Geschichte ist eben auch eine ostmitteleuropäische Geschichte, gerade in den Beziehungen zu Polen. Und wenn man sich heute wissenschaftlich tatsächlich mit der Geschichte von Preußen und von Friedrich oder auch den anderen preußischen Persönlichkeiten beschäftigen will, dann muss man das eigentlich in deutsch-polnischer Zusammenarbeit machen. Denn 40% des historischen preußischen Staatsgebiets liegen heute östlich der deutschen Grenzen.
Hans-Jürgen Böhmelburg und Matthias Barelkowski.
Und das war schon, was wir für heute vorbereitet haben. Ich hoffe, Sie haben einen guten Start in die Woche. Am Mikrofon war Joachim Ciecierski. Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 Kilohertz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.